preisen. Wir preisen deinen Namen. Dein Name ist ein Name über alle Namen, über alle Könige, über alle Herren, über alle Herrschaften. Und du bist Herr. Halleluja. Wir beten dich an. Amen. Lass uns Platz nehmen. Der Herr ist König. Der Herr regiert. Er sitzt auf dem Thron. Und alle Knie müssen sich einmal beugen. Alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Halleluja. Mein Thema heute ist in den Fußspuren Jesu folgen, was das alles bedeutet. Zuerst mal möchte ich Renate danken, dass du mich am Mittwoch vertreten hast. So, ich durfte auch mal was anderes machen in dieser Zeit. Danke dir dafür. Gott möge dich segnen. Und die Predigt wird auch gut gehört. Also, nur nebenbei. Ich möchte auch ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, wie finde ich die Wahrheit oder wie finden wir die Wahrheit. Da wird so viel erzählt, so viel gepredigt, so viel gelehrt, so viel geglaubt, so viel, was weiß ich, alles gemacht. Was ist die Wahrheit? Welche Kirche ist die richtige Kirche? Welche Gemeinde ist die richtige Gemeinde? Welche Bibel ist die richtige Bibel? Leute fragen mich immer wieder, was ist die richtige Bibelübersetzung? Martin Luther, ich weiß noch, manche Leute, die schwören auf Luther, die glauben sogar, dass Martin Luther Deutsch im Himmel mal gesprochen wird, von nur nebenbei. So zum Beispiel die Mennoniten und die Amish-Bibeln. So, wie finden wir die Wahrheit? Und Gott hat mir ein paar Dinge gezeigt, die möchte ich euch mitteilen und weitergeben. Dann am Sonntag früh wird das Thema sein, Gott gibt dir ein Zeichen, du brauchst ein Zeichen. Als der Kain seinen Bruder ermordet hat, hat Gott ein Zeichen an ihm gesetzt, dass sich niemand an ihm versündigt und vergreift. Es ist so wichtig, dass wir von Gott gezeichnet sind, dass wir ein Zeichen haben, dass wir wissen, wo wir dran sind. Unter diesem Zeichen siegen wir. Das ist das Kreuz von Golgatha. Und ihr werdet des Menschensohn sehen, in den Wolken des Himmels kommen. Also Gott gibt uns ein Zeichen, nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch jetzt für hier. Und die da glauben, sie werden in meinem Namen neuen Sprachen reden, Zeichen werden folgen, Wunder werden folgen. Das muss alles passieren. Nicht nur, dass wir glauben, das steht in der Bibel. Weißt du, in der Bibel steht so viel, das muss Realität werden. Das muss Wirklichkeit werden bei uns. Nur nebenbei. Und das fängt heute an mit diesem Thema, in den Fußspuren Jesu folgen, was das alles bedeutet, Jesu Nachfolger zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein. Es ist sehr aufregend, sehr spannend, sogar sehr schmerzlich manchmal mit Jesus unterwegs zu sein. Da wird schief angeguckt, ach, die laufen mit dem Wanderprediger da. Nur nebenbei. Es ist eine Reise, die unser Leben verändert. Wenn wir mit Jesus zusammenleben, sind wir nicht mehr dieselben, können nicht mehr dieselben sein. Auch du warst mit Jesus, hat das Mädel gesagt zu Petrus. Petrus sagt, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja. Und Petrus konnte es nicht verleugnen. Deine Sprache verrät dich. Du bist mit Jesus gewesen. Und als die dann verhört worden sind vom Hohen Rat, dann haben die Hohen Priester gesagt, ja, wir können nichts dagegen sprechen, dass der Kranke geheilt ist, ein Zeichen ist passiert, aber dass sie mit Jesus gewesen sind. Und zwar von Anfang bis zum Schluss. Sie haben das alles miterlebt, von der Taufe bis zu der Himmelfahrt Jesu. So ist es eine Reise, die in der Ewigkeit mündet, in den Spuren Jesu nachzufolgen. Mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet Abenteuer eigener Art. Das ist nicht ein normaler Trip. Das ist etwas Außergewöhnliches. Du bist versetzt an himmlische Orte und unser Wandel ist im Himmel. In Jesus Fußspuren zu gehen, gehst du nicht hier auf dieser Erde, auch nicht nach Palästina oder sonst irgendwo. Nein, du lebst in einer anderen Dimension, weil Jesus ganz was anderes ist. Wer ihm einmal begegnet ist, der ihn einmal kennengelernt hat, der will nicht mehr weg von ihm. Der bleibt bei Jesus. Egal was passiert, egal wie es passiert, egal was für Widerstände da sind. Ich denke nur an Saul von Tarsus, als der kapiert hat, um was es ging, als er begriffen hat, Jesus ist der Allmächtige, der Herr aller Herren, dann kann er mich nicht mehr lassen. Er sagt nicht, dass ich Jesus ergriffen hätte, ich bin von ihm ergriffen. Wenn du ihm einmal begegnet bist, kannst nicht mehr loslassen, kannst nicht mehr schweigen, musst erzählen, musst berichten und musst ihm dienen, ob du willst oder nicht. Du bist erfüllt von der Realität Gottes. Jeder Tag mit Jesus ist ein Tag der Überraschung. Weiß nicht, was morgen ist. Er ist ja Wanderprediger, er ist ein Pilger. Und jeden Tag ist eine andere Überraschung, eine andere Erfahrung, was du machst. Dann gehen sie vom Berg runter, denken sich nichts dabei. Plötzlich schreien da Dämonen unterwegs. Jesus, du Sohn Davids, warum bist du gekommen von der Zeit und so Plagen? So, voller Überraschungen. Und dann zieht da jemand am Rock, Jesus. Ein andermal brechen sie das Dach ab und lassen da einen Schwerkranken nieder zu Jesu Füßen. Du weißt nicht, wenn du mit Jesus lebst, weißt du nicht, was im nächsten Augenblick passiert. Und ich sage dir die Wahrheit. Das ist spannend auf der einen Seite, ist risikoreich. Manche Leute sagen, das kann ich verkraften, ich will alles geregelt haben. Beamte ganz besonders, alles schön, sachlich, ordentlich. Weißt du, da gibt es Inspiration, da gibt es Impulse, da gibt es ja Begegnungen. Plötzlich wirft, weißt du, man macht Mittagessen oder isst da so Treffen und da kommt plötzlich eine Frau, zerbricht ihre Flasche, salbt Jesu Füße, erfüllt den ganzen Raum und gleichzeitig, während sie den ganzen Raum mit herrlichem Duft erfüllt, erfüllt der Satan das Herz vom Judas Ischariot. Aufregend, aufregend, aufregend. Also wenn du Christ wirst, wirst du in einem Überraschungsclub Mitglied. Weißt du, du wirst jeden Tag überrascht mit irgendetwas, worauf du gar nicht gedacht hast. Der mit Jesus lebt, lebt in einer Dimension. Da werden Kranke geheilt. Da werden auch manche krank gelassen. Das passiert alles in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes werden nicht nur Kranke geheilt, sondern ich habe den und den krank zurückgelassen, schreibt Paulus. Auch das gehört zum christlichen Leben, dass man nicht immer Wunder erlebt. Dass man vor verschlossenen Türen steht, unter Umständen. So. Jesus hilft immer noch, er ist derselbe. Er weiß, wo man Reiseproviant bekommt. 5 Brote, 2 Fische, werden Tausende gespeist. Also Wunder sind für Jesus kein Problem. Und in dem Moment, wo du mit Jesus anfängst zu gehen, führst du ein Wunderleben. Auch in Gänsefüßchen, Wunderleben. Anders als gedacht. So, die Gruppe um Jesus, die hat keine dauerhafte Bleibe. Wo bist du zur Herberge? Nicht Nazareth-Kirchstraße 51. Auch nicht irgendwo in Jerusalem, in der geraden Straße. Weißt du, bei Jesus bist du nirgendwo äußerlich abgesichert. Wie geht's weiter? Du bist nicht abgesichert. Also wer Sicherheit sucht, der ist bei Jesus falsch am Platz. Es gibt nur die göttliche, ewige Sicherheit, aber nicht eine irdische, menschliche Sicherheit. Da musst du alle Sicherheit sogar noch loslassen. Und dann Gott absolut vertrauen. So, die Gruppe um Jesus, sie zieht von Ort zu Ort. Sie gehen zu Fuß, im Boot, geraten im Sturm. Niemand soll sagen, wenn ich Jesus nachfolge, habe ich keine Schwierigkeiten. Wer das erzählt, ist ein Lügner. Und ich werde morgen auch über die Wahrheit sprechen. Was ist die Wahrheit? Wer Jesus nachfolgt, der wird angefochten, der wird angegriffen, der wird angefeindet, der wird schief angeguckt, der wird ausgestoßen. Das hat Jesus vorausgesagt. Da kommen Zweifel und so weiter. Plötzlich bleiben die Erfolge aus. Auch bei Jesus blieben die Erfolge aus. Und plötzlich sagte, ich muss nach Jerusalem gehen. Ich werde dort gekreuzigt. Aber Herr, das widerfahre dir nicht. Du siehst also diese Diskussionen, die passieren. Plötzlich formiert sich die Zahl der Gegner. Plötzlich ist nichts mehr Außergewöhnliches da. Jetzt gehen sie Richtung Jerusalem, werden angefeindet. Die Pharisäer suchen irgendwie einen Punkt, wo sie Jesus angreifen könnten. Sie geraten in Gefahr. Sie müssen verzichten. Plötzlich gibt's nichts zu essen. Da müssen die Ehren raufen und ausreiben und müssen also biologisch sich ernähren. Auf ganz ungewöhnliche Art und Weise. Und dann fragt Jesus, habt ihr je Mangel gehabt? Und die sagten, wir haben nicht immer das gehabt, was wir uns gewünscht haben, aber wir waren immer mit dem bedient, was wir brauchten, was wir nötig hatten. Die Lage um Jesus so in den letzten Tagen seines Erdenlebens, wir sprechen ja über die Fußspuren Jesu, in denen wir mal treten wollen und sollen. Weißt du, plötzlich sagt er, wir gehen hinauf nach Jerusalem, dort werde ich gekreuzigt. Und dort erleben die seine Anhänger zuerst einmal, wie sie mit Glanz und Gloria, wie Jesus einzieht, wie die Palmen geschwungen werden. Und dann gleichzeitig, eine Woche später, kreuzige ihn. Wir Christen müssen alles erleben. Wenn wir in den Fußspuren Jesu treten, wir müssen beides erleben. Höhepunkt und Tiefen. Wer nur Höhepunkten sucht bei dem Herrn, der ist am falschen Platz. Wir haben auch nicht nur Hosianna und nicht nur Halleluja, sondern auch kreuzige ihn. Und dass die Leute dich angreifen, kreuzige ihn. Das passiert, das gehört dazu. Wenn du was anderes erwartest, dann hast du nicht Jesus begriffen. Jesus geht seinen Weg zu Ende, stirbt wie ein Verbrecher am Kreuz, und das ist Gott gewollt. Das ist Gott gewollt. Die meisten seiner Reisebegleiter, seine Mitpilger, die verlassen ihn, verstecken sich ihn, haben Angst, jetzt bin ich der Nächste. In den Fußspuren Jesu gehen, du bist der Nächste. Wer weiß, vielleicht erwischt es dich. Und eigentlich alle Jünger Jesu, alle Aposteln, die starben irgendwo als Märtyrer. Ausgenommen der Johannes, aber der Johannes ist sowieso sehr fraglich. Er wurde im Pech getaucht, auf der Insel Patmos geworfen und krepiert dort. Aber dort hat er die Offenbarung Gottes bekommen. So, am Ende sind nur noch ein paar Frauen bei Jesus übrig, die ihm die Treue halten, die zum Grab gehen, die wollen ihn da salben, aber plötzlich ist er nicht mehr da. Auf den Spuren Jesu gehen. Man will was für Jesus tun und er ist nicht mehr da. Was mache ich mit meinem Öl? Nur nebenbei, denkt drüber nach. Ihre Entdeckung ist unglaublich. Das flößt Zittern und Entsetzen ein. Das Grab ist leer. Wenn wir das den Leuten erzählen, die halten uns für verrückt. Wenn du Jesus nachfolgst, und ich sage dir die Wahrheit, du wirst nicht mehr ernst genommen. Das gehört dazu zum christlichen Leben. Die glauben dir nicht. Das Grab ist leer. Und einige Weiber haben uns erzählt, er wäre auferstanden, die Emmaus-Jünger, als die auf dem Weg da diskutieren und Jesus neben ihnen herläuft. Und Jesus bleibt immer noch unterwegs, auch als Auferstandener, geht ihnen voraus nach Galiläa. Dort treffen sie sich wieder. Dort begegnen sie Jesus. In Galiläa, dort bekommen sie große Anweisungen für den Herrn, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und. Und sie tragen das, die Kunde von Jesus bis ans Ende der Welt. Auch das gehört in den Fußspuren Jesu gehen. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, geht hin in alle Welt. Wer nicht das begreift, dass das Mission unser Auftrag ist, Mission, davon leben wir. Mission und Evangelisation gehört dazu. Jeder Christ ist ein Missionar. Jeder Christ ein Evangelist. Das Leben mit Jesu hat Höhen und Tiefen, ist nicht langweilig, ist sehr abwechslungsreich, vielseitig, spontan, flexibel. Weißt du, plötzlich wirst du da eingesetzt, wirst gebraucht und der Heilige Geist nimmt dich weg und entrückt und da bist du plötzlich in Philippi Caesarea, wie dieser Philippus. Plötzlich aus einer gesegneten Arbeit wirst du rausgerissen wie der Philippus und der Herr sagt, geh hin nach Gaza auf die Straße, die einsam ist, wo kein Mensch kaum sich tagsüber bewegt, geh hin dort habe ich einen Auftrag für dich. Du siehst, vielseitig verwendbar, das ist der Mensch, der Jesus nachfolgt, in seine Fußspuren geht, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch auch. Jesus tat in allem den Willen des Vaters, das war sein Leben. Ich bin nur da, um den Willen Gottes zu tun. In seine Fußspuren zu gehen, heißt es, ständig zu fragen, Herr, was ist der Wille des Vaters, meines himmlischen Vaters? Er heilte Menschen, die geheilt werden wollten. Er heilte nicht Menschen, die nicht geheilt werden wollten. Die ließ er laufen, obwohl es heißt, er heilte sie alle, die zu ihm kamen, die von ihm was erwarteten. Gott kann nur denen dienen, die von ihm was erwarten. Wer von ihm nichts erwartet, wird auch nichts bekommen. Jesus war da sehr großzügig. Das heißt, wenn du nicht willst, brauchst du dich ja nicht. Für mich ist das gegen mich. Jesus hat nie was Böses getan und doch wurde er als Gotteslästerer bestraft. Weißt du, du tust nichts Böses als Kind Gottes. Und ich möchte ein paar Wahrheiten aus 40-jähriger Diensterfahrung weitergeben. Du tust nichts Böses und dir wird doch Böses unterstellt. Der hat Gott gelästert. Also wenn irgendjemand Gott geehrt hat, das war der Herr Jesus. Er war Gott ergeben, er war Gott gehorsam und die Juden verfolgten ihn, weil er Gott mehr liebte als das Judentum, mehr als den Tempel, mehr als Jerusalem, mehr als das Gesetz, mehr als Moses. Er liebte Gott über alles in der Welt. Fang an, eine ernste Sache mit Gott zu machen und du merkst, dir geht's genauso wie Jesus. Dir geht's genauso wie Jesus. Jesus sagt, haben sie mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Fang an, ernst zu machen. Wenn du in Ruhe gelassen wirst von den Menschen, von den Frommen vor allem, von der frommen Feuerwehr. Dann nur deswegen, weil du nicht ernst mit Jesus folgst. Fang an, ernst mit Jesus nachzufolgen und plötzlich fangen die dich zu kritisieren von allen Ecken, dich anzugehen. Weißt du, Jesus sagte die Wahrheit und morgen werde ich über die Wahrheit sprechen. Was ist die Wahrheit? Sag nur die Wahrheit. Ich liebe Jesus, ich diene Jesus, ich möchte in den Himmel kommen. Das sind die Wahrheiten. So, und die Menschen werden dich nicht mehr verstehen. ich will das Reich Gottes bauen, nicht die Kirche, Gemeinde oder eine Clique, eine Gruppe, ein Hauskreis oder was auch immer. Ich will das Reich Gottes bauen. Das Reich Gottes ist mehr als Kirche, als Hauskreis, als Gemeinde. Das ist viel mehr. Den Ausgestoßenen zu dienen, den Kranken zu dienen, das war Jesus wichtiger, als den Tempel da zu pflegen und zu putzen. Sowieso, weil so Christen denken, sie müssen die Titanic noch groß putzen. Die ist sowieso zum Untergang bestimmt. Jesus diente den Menschen, mehr und nicht der Religion, dem Kult und auch nicht dem Geld. Jesus diente den Menschen. Die Nazarener wollten ihn umbringen, weil er nicht den Menschen diente. Macht woanders hast du Zeichen gewirkt, lass uns auch mal ein paar Zeichen sehen. Jesus machte keine Gefälligkeiten und bewies, ja Leute, schaut her, ich bin Sohn Gottes. Nein, da sagte, der Geist des Herrn ist auf mir und der Herr hat mich gesalbt zu predigen, das Evangelium den Armen, den Mühseligen, den Beladenen, den Gefangenen, den Kranken. Ich bin gekommen, um die Bibel zu erfüllen. Das sind die Fußspuren Jesu. Wir sind eigentlich da in dieser Welt, um die Bibel, das Wort Gottes zu erfüllen, dass wir sagen können, das ist Wahrheit, das ist wahr. Nicht nur ich glaube an die Bibel, ich lebe die Bibel. Und die Bibel wird ausgelebt und nicht geglaubt. Die wird ausgelebt. Er wurde von den Geistlichen, den Gebildeten, den Frommen nicht verstanden. Es ist interessant, das dumme, einfache, schlichte Volk, sogar Kinder und Unmündige, die haben Jesus verstanden, aber nicht die Klugen und Gebildeten. In Johannes Kapitel 15, Vers 20, da heißt es, gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie auch euer Wort halten. Dann haben sie an mich geglaubt, sie werden auch an euch glauben. Und deshalb, du siehst ganz schnell, ob einer an Jesus glaubt oder nicht, ob er dir was abnimmt oder nicht. Wenn du in Jesus bist und mit Jesus lebst, werden die Leute, die in Jesus sind, von dir was abnehmen. Denn du hast denselben Geist, wie Jesus hatte. Studier das Leben Jesu, wenn du sein Jünger werden willst. Und fang an, genauso zu leben. Und ich sage dir eines, kann ich fast schwören, dir wird nichts erspart bleiben. So wie Jesus nichts erspart blieb. Dir wird nichts erspart bleiben. Halberlöste, fromme Mitläufer und so weiter, die werden dir Schwierigkeiten machen, die werden dich in kritische Situationen bringen, die werden dich zu Tränen rühren und zwingen, dass du anfängst zu heulen und sagst, was mache ich bloß falsch? Gar nichts. Du liebst nur Jesus mehr als alles in der Welt. Und deshalb ist, warum die Ungläubigen, die Halberlösten und so weiter, dich in so in Schwierigkeiten bringen. Es ist Gottes Wille, dass wir dort sind, wo Jesus ist. An dem Platz, dass es uns so geht, wie Jesus gegangen ist, dass wir das haben, was Jesus hat. Und das sind, was Jesus hat. Jesus war das Prototyp Gottes, der neue Adam. Und es ist Gottes Wille, dass du so wirst wie Jesus, so sein wie Jesus, von hier bis drüben. Fang an, den Dienst zu tun, den Jesus getan hat. Kümmere dich um die Außenseiter, um die Ausgestoßenen, um die Gehassten, um die Verachteten. Geh diesen Leuten nach und sag, da machst du dich schmutzig mit diesen Aussätzigen. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Ja, aber Jesus ist zu den Ausgestoßenen gegangen. Seine Arbeit, seine Sendung ist es, was wir fortsetzen in dieser Welt. Weißt du, wir möchten immer die mit der Hornbrille haben, die Gebildeten, die Intelligenten, sogar noch vielleicht womöglich mit dem Heiligenschein. Aber Jesus will die Sünder haben. Er kam, um Sünder zu suchen und sie selig zu machen. Er kam, die zu befreien, die von Satan geknechtet und vergewaltigt waren. Und wir sollen das Gleiche tun. Und wir sollen uns nicht stören lassen, Gottes Werk zu tun. Vielen passt das nicht. Aber wie kann der sich mit dem da abgeben? Wenn der ein Prophet wäre, dann wüsste, wer diese Frau da ist, dem die Füße salbt. Dann wüsste er. Aber Jesus hat sich erst recht abgegeben, hat nur einen Fuß hingesteckt. Ja, salb tut den zweiten Fuß auch. Es ist Gottes Wille, dass wir die Rolle Jesu in dieser Welt weiterspielen, weiter übernehmen, nach seinen Vorgaben und nach seinem Muster weiter spinnen, auf Deutsch gesagt, weitermachen, das Werk Gottes. Es ist Gottes Wille, dass wir das Leben Jesu weiterleben. Er sagte, bisher habe ich gewirkt und jetzt seid ihr dran, handelt, bis dass ich wiederkomme. Fang an, Jesus zu verkörpern. Ihn zwar richtig auszuleben. Weißt du, nicht nur an Jesus zu glauben. Die Täufer glauben auch an Jesus. Und die zittern, sobald sie was von Jesus hören. Aber die leben Jesus nicht aus. Fang an, Jesus auszuleben. Sei so wie Jesus. Barmherzig, sanftmütig, stille, ruhig, innerlich. Konzentrier dich auf Gott. Es ist Gottes Wille, dass du Jesus repräsentierst. Wir sind jetzt seine Repräsentanten, nicht der Papst. Wir sind seine Stellvertreter hier auf Erden. An dir wird Jesus gesehen oder nicht. Eines von beiden. Also Menschen gucken dich an. Sie sehen nicht Jesus, der ist viel zu weit weg. Aber sie sehen dich, wie du dich benimmst, wie du reagierst, wie du handelst, wie du sprichst. Und jetzt sieht man, ob du jetzt in seinem Namen handelst und wirkst. Was würde Jesus tun? Denk darüber nach. Und das ist schon ein Schlüssel. Da brauchst du nicht einmal Katechismus und keine Bibel und kein Gesangsbuch. Fang an nur zu fragen, was würde Jesus tun? In meiner Situation. Da haut dir jemand an die Backe. Was würde Jesus tun? Da zieht dich jemand an die Ohren. Was würde Jesus tun? Dann schaut dich jemand schief an. Was würde Jesus tun? Frag dich. Was würde Jesus tun, wenn er noch leben würde? Wenn er unter uns wäre? Und er ist unter uns und er lebt unter uns. Durch dich und mich. Was würde Jesus tun? Wenn man dich kritisiert, dich verachtet. Wir wollen einfach in den Fußspuren Jesu folgen. Es ist nicht schwer. Wir machen uns nur so schwer. Fang an zu tun, was er getan hat. Wie er gewirkt hat. So, da wo er aufgehört hat, mach du dort weiter. Und weißt du, wo er aufgehört hat? Am Kreuz. Im Grab. Bei der Auferstehung. Beschäftige dich mit seinem Leben und du wirst merken plötzlich, das lässt sich gut leben. So sein wie Jesus. Du kannst nicht in allem so sein wie Jesus, aber du kannst fragen, was würde Jesus tun? Er würde die Bibel nehmen, würde einen Psalm lesen, würde sich selber trösten, würde sagen, lobe den Herrn meine Seele. Er würde nicht zurückschlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus zurückschlagen würde. Als er verhört wurde, hat er geschwiegen. Nichts gesagt. Und manchmal ist nichts sagen viel, 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 viel mehr, als den Mund aufmachen und zu rechtfertigen, zu verteidigen. Die Wahrheit muss verteidigt werden. Nein, die Wahrheit ist so stark. Du brauchst die Wahrheit nicht zu verteidigen. Morgen ist das Thema, aber ich greife das schon heute ein bisschen vorweg. Lass doch den Löwen aus dem Zoo hier raus. Der wird sich selber verteidigen. Du musst nur gucken, wie du dieses Tier einfängst. Und dass dir nichts passiert. So, wir wollen in den Fußspuren Jesu gehen. Lass uns einfach mit dem Wort sich beschäftigen, mit dem Wort Gottes. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Weißt du, was das heißt? Menschen werden gesegnet durch dich. Da wird es eine Überschwemmung geben. Da wird in deiner Umgebung Erweckung geben. Da musst du nicht viel tun. Weißt du, die meisten Leute beten, Herr, gib uns Erweckung, 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 Erweckung. Machen Erweckungskonferenzen, Feuerkonferenzen und was weiß ich, was sie alles machen. Fang an, so zu leben, wie Jesus gelebt hat und du hast Erweckung. Dr. Cho, der koreanische Prediger, hat einmal was gesagt. Da kam zu ihm, oder ihr habt in einem seiner Seminare das gehört, da kommt ein Mädchen zu ihm und sagt, wie kriege ich Erweckung, Pastor? Dann sagt er, heile drei Kranke und du hast Erweckung. Heile drei Kranke. Tu das, was Jesus getan hat. Und du wirst merken, die Erweckung ist plötzlich da. Fang an, so zu sein wie Jesus. Und Kranke heilen, wie heilt man Kranke? Weißt du, Kranke heilen ist gar nicht so schlimm. Jeder Krankenschwester, jeder Arzt heilt Kranke. Gibt Medizin, gibt Tabletten, streichelt, massiert. Verstehst du? Hand auflegen, das ist Hand anlegen, das ist Kranke heilen. Die meisten Leute denken, man muss etwas geistig sein. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nein, du musst anfangen zu dienen dem Kranken, zu helfen. Komm, steh auf, verstehst du, und lass uns weitergehen. Vertraue Gott, wirf dein Vertrauen nicht weg, beruhige dich mal. Verstehst du, das ist, wie man Kranken dient. Die Leute auf den Teppich wiederbringen. Manche Leute sind auf der Wolke Nummer 7. Die schweben da ab und deshalb sind sie krank, psychisch krank, verwirrt durcheinander. Ich bete und es passiert nichts. Komm runter. Kranke pflegen. Und du weißt, wie hart Kranke zu pflegen ist. Ihr sollt heilt Kranke, macht Aussätzige rein, löst die Gebundenen. Weißt du, du musst die Menschen erlösen von ihren Dummheiten. Das ist, wie die Menschen erlöst werden, von ihren Dummheiten. das ist Fortsetzung des Dienstes Jesu, der Mission. Die Leute glauben an Dämonen. Es gibt Dämonen. Aber weißt du, wo die Dämonen wohnen? Hier drin. In deinem Kopf. Und in deinem Kopf auch. Weißt du, in unserer Vorstellung, in unserer Fantasie. Wem wir Raum geben. Deshalb heißt es in der Bibel, gib dem Argen keinen Raum. Erlaub nicht, dass negative Dinge dich beherrschen. Dass du über negative Dinge sprichst. Dass du an negative Dinge denkst. Und dir negative Dinge vorstellst. Ach, meine Ehe könnte kaputt gehen. Ich könnte krank werden. Ich könnte arbeitslos werden. Das sind schon negative Dinge, die du dir vorstellst. Und dann wundert sich, dass du plötzlich das, was du gesät hast in deinen Gedanken, dass es plötzlich aufgeht. Ui, das Haus könnte abbrennen. Und kein Wunder, es wird nicht lange dauern und dann schlägt der Blitz ein. All das passiert. Weißt du, unsere Gedanken sind Mächte. Sie können für Gott da sein und sie können für den Teufel da sein. Und so, wir sehen das beim Petrus. In einem Augenblick, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Messias-Erkenntnis, Matthäus 16, du bist Sohn des lebendigen Gottes. Ein paar Minuten später sagt Jesus zu diesem Petrus, Satan hinter mir. Und das ist nämlich das Geheimnis, du musst den Teufel immer hinter dir schicken. Satan hinter mir, du hast hier nichts zu melden, ich gehöre Jesus. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Satan hinter mir, meine Geschichte, meine Vergangenheit hinter mir. Meine negativen Gedanken hinter mir. Du musst wissen, was hinter dir noch ist. Dort ist der Müllhaufen. Hinter dir. Das ist, wie wir die Altlasten entsorgen. Lerne von Jesus. Jesus hat uns gezeigt, wie man mit dem Teufel, mit den Dämonen umgehen. Satan hinter mir. Du musst viel öfters, wenn der Teufel dich angreift, einfach sagen, Satan hinter mir. Ich will nach vorne, ich will zu Jesus, ich will zu Gott, ich will in den Himmel, ich will ins Reich Gottes und ich will nicht mit dir, mit der Hölle, mit dem Negativen mich beschäftigen. Hinter mir. Armut hinter mir. Mangel hinter mir. Pessimismus hinter mir. Und du kannst alles hinter dir schicken. Da ist so viel Platz. Du willst nach vorne, zu Gott. Das hat Jesus uns gezeigt, wie man das macht. Das passiere dir nicht. Weißt du, der Teufel kommt alles mit allen möglichen Gedanken, was dir passieren könnte. Hör doch auf, mit den Gedanken nachzugehen, was könnte mir passieren. Gott ist mit mir. Mir kann nichts passieren, was Gott nicht will, dass es passiert. Und denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und ich will morgen über die Wahrheit sprechen und auch am Sonntag. Gott setzt Zeichen. Gott macht ein Zeichen, dass du weißt, dort nach vorne, ich will nach vorne und alles andere geht hinter mir. Negative Menschen hinter mir. Menschen, die mich beleidigen, kränken, verletzen. Hinter mir. Verstehst? Das musst du lernen. Das ist die Kunst, die wir lernen müssen als Christen, hinter uns zu schicken, in den Fußspuren Jesu zu gehen. Nicht annehmen. Jesus hat nicht angenommen, was der Petrus da erzählt hat, obwohl er im ersten Augenblick, weißt du, wir sagen ja, der hat durch den Heiligen Geist gesprochen. Leute, man kann im gleichen Moment durch den Heiligen Geist und durch das Teufelsmaul sprechen. Verstehst? Je nachdem, wer uns beherrscht, wer uns gerade kontrolliert, wem wir Gehör schenken, für wem wir uns öffnen. Und Satan erfüllte das Herz von Judas. Hinter mir. So, die Gemeinde Jesu zu bauen, das ist Jesu Werk und Jesu Aufgabe. Reich Gottes zu bauen, das ist uns das Wichtigste. Dass wir Jünger machen, die Jesus nachfolgen. Aber ich kann niemand anders weiterführen, als wie ich bin. Deshalb, wir sind nur Wegweiser, aber der Wegweiser muss selber am richtigen Platz stehen. Und in die richtige Richtung zeigen. Wir sind Wegweiser. Deshalb, und lehren Sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wie mache ich das? Indem ich vorlebe. Christen geben Beispiel, sind Vorbilder. So, die Gemeindearbeit war Jesu Sache. Nicht Kirche bauen und ein riesiges Gebäude, teures Gebäude und Geld zum Fenster manchmal rausschmeißen. Nein, Reich Gottes bauen ist Menschen zusammenführen. Menschen an Jesus binden. So, Jesus hat vor allem den Weg für den Heiligen Geist vorbereitet. Eigentlich diese Mission war, den Weg vorzubereiten, dass Pfingsten kommt, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Ich muss weggehen und ich werde zum Vater gehen und den Vater bitten und er soll euch den Tröster, den Beistand senden. Das war Jesu Mission. Und unser Auftrag ist, dass auch wir dem Heiligen Geist einen Kanal in unserem Leben geben. Der Heilige Geist braucht ein Flussbett, wo er fließen kann, wo er wirken kann, wie er sich offenbaren kann. Und das ist unser Auftrag, indem wir nett sind, lieb sind, freundlich sind, barmherzig sind, die Seligpreisung alle da durchnehmen. Und dann kann Gott etwas durch uns tun, so wie Jesus. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Er hat nichts für sich genommen. Der Herr baut seine Gemeinde, und zwar auf seine Art und Weise. Und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, Apostelgeschichte 2, die da gläubig wurden. Der Herr tat es. Nicht der Petrus, jetzt nehmen wir wieder Mitglieder auf. Es geht nicht um Mitglieder, sondern es geht um lebendige Zellen, lebendige Wesen im Reich Gottes zu bringen. Jesus nimmt die wahren Gläubigen in seine Gemeinde auf, und das sind damals an einem Tag 3000 gewesen. Und der Herr kennt die Seinen. Er kennt die Seinen, die seine Stimme hören. Und wenn da einer ist, der die Stimme Gottes hört und du hörst die Stimme Gottes, da sind wir schon zwei. Und der andere auch hört auch noch die Stimme Jesu, plötzlich sind wir im Trio. Jesus weiß, wer wirklich ernst meint. Und ich habe festgestellt, die Leute, die wirklich ernst meinen, die finden zusammen. Egal wo, auch wenn sie 1000 Kilometer auseinander wohnen. Die finden zusammen. Die bleiben auch zusammen. Auch über weite Distanzen. Die bleiben verbunden. So, Jesu Auftrag war, das Evangelium zu verkündigen und zwar die Gnade zu verkündigen, nicht das Gesetz. Leute, es ist ein Verbrechen. Wir leben nicht mehr im Alten Testament, sondern wir leben jetzt im Neuen Testament. Und da kommt man nicht mit dem Gesetz. Du, pass auf, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, der macht das nicht, alles was im Gesetz verboten ist. Der lebt einfach im Glauben. Deshalb, wir müssen die Gnade predigen, das Evangelium, das hat Jesus gepredigt. Und nicht das Gesetz, die Gnade. Dann hat er befohlen, tauft, macht zu Jünger, glaubt, handelt, arbeitet zusammen, einmütig. Wenn ich so Johannes 17 lese, ein Herz und eine Seele war die Christenschar. Um das alles zu tun, um Jesus auszuleben, in seine Fußspuren zu gehen, wir müssen wissen, wie er geht. Er geht nicht schnell, er rennt nicht. Jesus geht ganz langsam, ganz sachlich, ganz gemäßig, sodass jeder mitkommen kann. Er ist nicht so kompliziert, dass er 7 Meilenschritte macht. Weißt du, da geht die Puste unterwegs aus. Jesus geht sehr gemütlich, langsam, etappenweise, schrittweise. Wir müssen mit Gott Schritt halten, Geschwister. Nicht ihm voreilen und vorlaufen und nein, und dann sagen, oh Heiland, bitte hilf mir. Nein, gemütlich mit Jesus gehen. So, Jesu Part und Jesu Rolle ist, dass er gesagt hat, ich habe euch ein Beispiel gegeben, tut, wie ich es euch getan habe. Johannes 13, die Füße waschen. Kopf waschen, das würden gerne die Leute, verstehst du, so richtig eincremen, einseifen. Das machen die Friseuse. Aber du solltest die Füße waschen. Fußdienst. Johannes 13. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Tut's, wie ich euch getan habe. Weißt du, was das bedeutet? Demut. Demut, das ist Jesu Art. Wir müssen seine Biografie studieren, seinen Lebenslauf angucken, die Evangelien lesen und da wissen wir, wie wir Jesus ausleben können. Jesus hat sich nirgendwo aufgedrängt. Ich muss dir was sagen, der Herrgott spricht zu dir. Nein, in voller Liebe kam er. Verstehst du, sanftmütig. Er hat geantwortet, erst wenn er gefragt wurde. Und so ist, wie wir das Evangelium predigen sollten. Wir sollen den Leuten nicht Holzhammer das Evangelium eintrichtern. Nein, wir sollen erst antworten, wenn sie fragen, wenn sie kommen. Wir müssen eines so interessant leben für Gott, dass die Leute automatisch fragen. Sagen wir mal, bei dir stimmt was nicht. Du bist so ruhig. Die Welt geht unter und du bist gelassen und dankst Gott und singst noch einen Chorus und machst noch Musik und spielst Mundharmonika. Was ist mit dir los? Verstehst? Die Leute müssen fragend werden. Und das Geheimnis in den Fußspuren Jesu zu leben ist, dass die Leute sehen, wir haben einen anderen Geist, wir haben eine andere Ausrichtung und die fragen, was ist mit euch los? Seid ihr krank? Seid ihr verrückt? Spinnt ihr? Wir sind verrückt. Weißt du, von wie? Von hier nach hier. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Wir sind nicht mehr dieselben. Wenn wir Christen werden, wir sind anders. Philipper Kapitel 3, Vers 7 und folgende Verse. Aber seit ich Christus kenne, sagt Paulus, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Seitdem ich Christus kenne, ist mir so alles wertlos. Vorher hat Paulus das Judentum ausgelebt, war ein fanatischer Jude, ein Pharisäer von Pharisäern, so richtiger Fanatiker. Das Alte Testament, Gott muss geehrt werden, sonst gibt's niemand. Weißt du, aber was heißt jetzt? Er bekehrt sich und sagt, ich achte alles für Kot. Das ist sehr schön ausgedrückt. Verstehst du? Für Kot, für Müll, auf das ich Christus gewinne. Ich muss vorstellen, was das bedeutet, warum viele kein Wunderleben erleben, ist, weil sie nicht einen radikalen Bruch machen zwischen gestern und heute. Wir hätten schon längst Erweckung, wenn wir alles sofort über Haufen werfen würden, was wir vorher gelernt haben, was wir vorher gedacht haben, was wir vorher angebetet haben, was wir vorher gedient haben und jetzt ganz mit Jesus. So verrückt, wie wir vorher im alten Leben waren, so jetzt fanatisch in dem neuen Leben mit Christus. Gott ist weitergegangen. Er ist nicht stehen geblieben beim Alten Testament. Das Alte Testament ist gut, um das Neue zu verstehen, aber nicht mehr. Weißt du, Gott will jetzt verherrlicht werden durch den Geist, durch den Glauben. Wer bei Gott sein möchte, der muss sich von dem Alten trennen. Da muss ein Einst und ein Jetzt sein. Ein Einst und ein Jetzt. Versteht? Das ist so wichtig. Paulus hat noch rechtzeitig den Sprung geschafft. Viele haben das nicht geschafft zu der Zeit damals. Die haben sich bekehrt, aber dann sind sie wieder zurück zum Judentum gegangen. Wir müssen wieder den Sabbat halten, wir müssen die Beschneidung predigen, wir müssen wieder zum Tempel, wir müssen wenigstens einmal im Jahr nach Jerusalem pilgern. Verstehst du? Immer die alten Übungen, aber die haben gesagt, jetzt feiern wir neue Feste. Ostern, der Herr ist auferstanden und ist wahrhaftig auferstanden. Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen. Euch ist der Heiland heute geboren, Weihnachten. So, dann sagt Paulus hier weiter, was ich in Kolosser, glaube ich, habe ich gesagt. Muss ich gucken, wo das steht noch. Kolosser 3, glaube ich. Er sagt jetzt, alles ist so wertlos, was ich vorher hatte. Ich verachte das und lasse alles zurück. Philipper 3, Vers 4 war das, ja. Ich will mich nur noch rühmen um Jesus. Ich möchte, dass ich ihn erkenne, was ich durch Christus habe, was er für mich getan hat. Um Christus allein geehrt geht es mir jetzt, sagt Paulus weiter. Ich will ihn noch besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Weißt du, wie man die Kraft der Auferstehung erfährt? Indem man stirbt. Je mehr wir loslassen, desto mehr erleben wir die Kraft der Auferstehung. Da wird was wach in unserem Leben. Da kommt etwas hoch. Paulus sagt weiter, denn es ist mir klar geworden, gegenüber dem, um Vergleichen gewinnt, was Jesus mein Herr nun ist und alles andere hat den Wert verloren. Ist das in deinem Leben so, dass du das alles den Wert verloren hat? Ich habe Jesus begriffen, Jesus erfasst, Jesus erkannt. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, hat der Übersetzer übersetzt. Wenn ich bloß Christus habe, zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen. Weißt du, das ist wieder Gnade. Durch meine Leistung kann ich nicht vor Gott bestehen. Diese frommen religiösen Klimmzüge. Weißt du, jetzt komme ich rüber. Ja. Hier geht's weiter. Die Auferstehung. Und wie lerne ich diese Auferstehung kennen? Aber durch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Dann werde ich auch mit ihm in allem gleich sein und auferstehen. Wenn du in die Fußspuren Jesu gehst und stirbst, so wie Jesus gestorben ist. Vater zurückgelassen, Mutter zurückgelassen, Brüder zurückgelassen, Schwestern zurückgelassen, Kapernaum zurückgelassen. Seitdem sie das Haus, sein Dach abgedeckt haben damals und den Kranken darunter gelassen haben, seitdem ist Jesus nie mehr nach Kapernaum gekommen. Dann zog er umher, hat woanders gedient. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht nur einen Platz, wo er sein Haupt hinlege. Und dann werde ich mit allem dem Christus erkennen. Und das ist nämlich Revolution, Umdenken, Wendepunkt. Alles ist mir wertlos, nur noch, dass ich Christus erkenne. Paulus trennt sich radikal von seiner alten Vergangenheit. Hast du dich schon von deiner alten Vergangenheit getrennt? Es ist schwer. Weißt du, man hat sich so gewöhnt. Man hat sich so angepasst. Man hat so viele liebe Freunde. Aber in dem Augenblick, wo du eine ganze Sache mit Jesus machst, verlierst du deine Freunde. Verlierst du deine Geschwister. Verlierst du deine Verwandten. Plötzlich laden sie nicht mehr zum Geburtstag ein. Wer das nicht begreift, der lebt weiter unter dem Fluch des Gesetzes. Der flickt, weißt du, und das Problem bei vielen Christen ist nur eine Flickerei. Auf altem Kleid, neuen Fetzen. Auf altem Kleid, da ein bisschen reparieren, dort ein wenig verbessern. Und am Schluss spannt es und zerreißt alles. Für Paulus war das alles jetzt nutzlos, kann darauf verzichten, kann entbehren. Er sagt, es schadet mir sogar noch, wenn ich mich noch an dem zurückwende und das mache, das schadet mir nur noch. Philipper 3 nochmals, obwohl ich mich des Fleisches rühmen könnte, und er sagt, ich kann mich rühmen. Wenn ein anderer meint, er könne sich des Fleisches auf dem Fleisch verlassen, ich kann das. Weißt du, der Paulus war moralisch einwandfrei. Aber das rettet mich nicht. Das verbessert mich nicht. Ich bin am dritten Tag beschnitten, komme aus dem Stamm Benjamin, bin ein Hebräer von Hebräer, nach dem Gesetz ein Pharisäer, ein Eiferer und Verfolger der Gemeinde und so weiter. Ich war untadelig nach dem, was das Gesetz fordert. Ich muss es vorstellen, untadelig, mir kann niemand was vorwerfen, aber das reicht nicht aus, um ins Reich Gottes zu kommen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Mensch, wer hätte ich mich bloß früher bekehrt? Wäre ich bloß früher zum Glauben gekommen, wäre ich bloß früher zum Herrn Jesus gekommen, mir wäre so viel erspart geblieben, so viel Leerlauf, so viel Dummheiten. Ja, ich erachte noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es als Dreck, als Dreck, als Dreck. Ich muss vorstellen, Religion, Judentum, Israel, Gesetz, alles als Dreck. Bist du auch schon so weit gekommen, dass du alles für Dreck erachtest, auf dass du nur Christus gewinnst? Oder beschmutzt du deine Hände noch immer wieder mit den negativen Dingen der Vergangenheit? Jetzt hat er ein total anderes Leben. Jetzt hat er neue Prioritäten in seinem Leben. Jetzt ist ihm Jesus wichtiger als das Pharisäertum, als das Gesetztum, als die Abstammung. Was nützt es deine Abstammung? Kannst vergessen. Du bist da. Wie du zur Welt gekommen bist, ist vollkommen egal, wie du gezeugt worden bist, ob es Inzest ist, Vergewaltigung ist oder Missbrauch gewesen ist, spielt vollkommen egal. Du bist hier jetzt und jetzt schaust du nach vorne und nicht mehr, was hinter dir ist. Das ist, wie innere Heilung passiert. So viele Leute hängen da, ja, meine Mutter ist vergewaltigt worden oder Inzest oder was weiß ich. Vergiss es. Wir sind in Christus eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Alles, was vorher gewesen ist, ist Shit. Müll. So, er beschäftigt sich nicht mehr mit den alten menschlichen Satzungen, Regeln, Traditionen, Dogmen. Er hat eine ganz neue Ausrichtung. Paulus geht nicht mehr um Äußerlichkeiten, Wortklaubereien. Was ist richtig? Was ist die Wahrheit? Wer, was, wie, wann, warum hat gesagt, verstehst du, was die Rabbiner im Talmud und so weiter in der Diskussion haben? Da nur Rechthabereien. Immer genaue Bestimmung. Aufs I-Pünktchen. Es geht nicht mehr um Äußerlichkeiten. Es geht um das Innere. In Fußspuren Jesu gehen. Das ist ins Innere seines Lebens einkehren. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Es ist nicht äußerlich, sondern inwendig in euch. Paulus hat hier total umgedacht. Er sieht die Dinge ganz anders, die er vorher gesehen hat. Vorher war ihm das Gesetz wichtig, aber jetzt ist die Gnade wichtig. Hör mal, wie Paulus über die Gnade schreibt. Der überschlägt sich fast dabei. Ja, Gnade, Gnade, Gnade. Aber das ist Gnade für einen eingefleischten Pharisäer, dass er noch umdenken kann, dass er noch Neues lernen kann, dass er noch lernfähig ist. Viele religiöse Menschen sind nicht mehr lernfähig. Die sind so verbohrt auf das Ihre. Die meisten von dieser Sorte, wie es Paulus hier gewesen ist, Pharisäer von Pharisäern, von dieser Gattung und so weiter, die sind so in dem Fahrwasser der Religion, dass sie gar nicht aus der Strömung rauskommen, selbst wenn sie möchten. Und es ist Gnade, wenn man rauskommt. Es ist Gnade, wirklich Gnade. Denn dieser Mensch war verfahren, regelrecht verfahren. Paulus hat geschafft, sich neu zu orientieren und muss gucken, wie er das gemacht hat. Eine radikale Kehrtwende in seinem Leben erlebt. Er bekehrt sich. Er sitzt da in Damaskus, bis der Ananias kommt. Weil er wird bekehrt, nicht durch Menschen, sondern durch den Herrn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist selber. Er wartet, bis jemand kommt und ihm die Hand auflegt. Er sagt nicht, bitte leg mir die Hand auf und segne mich, sondern er wartet, bis jemand von Gott den Auftrag hat wie Ananias und kommt rein und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, ist auch mir erschienen und hat mir den Auftrag gegeben, dir die Hand aufzulegen und mit dir zu beten. Und dann plötzlich fällt es wie Schuppen von seinen Augen, lässt sich taufen, auf der Stelle lässt es sich taufen und wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du siehst, der hat gleich ganze Sache gemacht, nicht nur, ich muss noch den Herrn fragen, noch abwarten und was auch immer ist, was die Frommen immer gerne tun, immer den Herrn fragen. Was in der Bibel schwarz auf weiß drinsteht, musst du den Herrn nicht fragen. Verstehst du? Da muss man nicht, es gibt Dinge, wo du den Herrn fragen musst in manchen Sachen, was nicht in der Bibel drin steht, steht auch eine ganze Menge nicht drin. Da kannst du den Herrn fragen. Aber das alles Heilnotwendige, das Fundamentale steht alles drin. Da brauchst du den Herrn nicht fragen. So, der sofort radikal mit dem Judentum gebrochen, mit dem Pharisäertum gebrochen. Und weißt du, dann liest du Apostelgeschichte 9, Vers 22, da fängt er doch in Damaskus an zu predigen. Der war noch gar nicht auf der Bibelschule. Ist gar nicht ordiniert worden. Aber der fängt schon im Kleinen da, wo ist. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten und bewies, dass Jesus Christus der Herr ist. Bewies. Er hat sofort Jesus bekannt. Und das ist in den Fußspuren Jesu gehen. Nicht so wie die Katze um heißen Brei rumgehen. Der bewies den Leuten, was die Wahrheit ist, was die Sache ist. Und dann siehst du, was dabei passiert. Man wollte ihn deswegen umbringen. Aus dem Verfolger wird ein Verfolgter. Zuerst hatte die anderen verfolgt und jetzt wird er verfolgt. Jetzt wird er gejagt. Jetzt wird er gehetzt. Wenn du eine ganze Sache mit Jesus machst, da werden deine besten Freunde zu deinen größten Feinden. Die werden zu deinen größten Feinden. Die Juden hätten, wenn Paulus bei den Juden geblieben wäre, hätten ihm sogar noch Orden gegeben, vielleicht sogar noch einen Nobelpreis für hervorragende Leistungen. Dass er so das Gesetz der Väter vertreten hat. Nein. Paulus hat sofort erkannt und sofort umgesetzt. Und das ist mit Jesus geht. Erkennen und umsetzen. Erkennen und umsetzen. Erkennen und umsetzen. Und nur das, was du erkannt hast, sollst du auch umsetzen. Was du nicht erkannt hast, sollst du auch nicht umsetzen. Was Gott dir nicht offenbart hat, was Gott dir nicht gezeigt hat, das musst du nicht umsetzen. Hör auf damit. Du musst reif werden für den Umsatz. Paulus, er hat erkannt und sofort hat er gehandelt und sofort hat er weitererzählt und sofort fängt er an zu predigen und zu verkündigen. Weißt du, ich denke nur, ja, der wusste alles, was die Pharisäer erzählt haben. Jesus wäre gestohlen, er wäre gar nicht auferstanden, seine Leiche ist, die Jünger haben geklaut. Er hat diese ganzen Märchen entlarvt und hat gesagt, das ist nicht wahr. Jesus ist auferstanden, er ist mir erschienen, das ist eine unzeitige Geburt, er ist mir erschienen. Weißt du, jetzt kann er die Lügen entlarven. Und das Erste, was du, wenn du Kind Gottes wirst, du musst erstmal diese Lügen aufarbeiten, die du eingesaugt hast. Ob Esoterik ist, ob Katholizismus ist oder Protestantismus ist, egal was es ist. Freikirchlertum, Wohlstandsevangelium, alles ist biblisch. Verstehst du, man mag richtig sein. Aber das, was wir aufgesaugt haben, wir müssen davon erlöst werden zuerst einmal. Nicht nur die Sünden loswerden, sondern auch die falschen Gedanken. Falschen Lehren, falschen Ansichten. Da musst du deinen Glauben total neu umschreiben. Deine Religion total umschreiben. Und Gott hat ihm gezeigt, was alles falsch war. Und dann sagte er, ich hab's vom Herrn empfangen. Abendmahl zum Beispiel. Ich hab's vom Herrn empfangen. Und du musst alles Neue wieder nicht aus der Predigt nur hören, sondern du musst es vom Herrn empfangen. Der Herr hat mir gezeigt. Ich solle den Zehnten geben. Der Herr hat mir gezeigt, ich sollte in die Versammlung gehen. Der Herr hat mir gezeigt, ich soll mich taufen lassen. Der Herr hat mir gezeigt, ich soll das. Wenn ich dich überrede zu irgendetwas, zahl den Zehnten, komm in die Gemeinde oder lass dich taufen, das ist Manipulation. Und Gott will keine Manipulation. Gott will, dass du erkennst durch den Heiligen Geist. Das ist der Weg. Oder du sollst den lieben. Weißt du, ich kann zehnmal sagen, du musst den oder jenen lieben. Es geht nicht so, liebe Leute. Es muss der Herr einem da mit der Nase draufstoßen. Es muss der Herr einem das sagen. So, er hat sich gelöst von allen menschlichen Formen und Regeln, Auch wenn's, weißt du, der Teufel kommt manchmal, es klingt so biblisch, so christlich. Es steht geschrieben. Wie oft hat er das gesagt, der Teufel? Er sagt immer wieder das Gleiche. Es steht geschrieben. Aber es muss der Herr dir das Rhema-Wort geben, das inspirierte Wort, was geschrieben steht, das du tun sollst. Plötzlich fängt Paulus total neu. Predigt in Damaskus, Jesus ist der Herr. Und die Leute, die wollen ihn umbringen. Und jetzt passiert noch etwas, was ganz arg wichtig ist von Paulus. Paulus ist der Gemeinde gehorsam, den Brüdern gehorsam. Die Brüder haben beschlossen, Paulus ist hier in großer Gefahr. Die werden ihn noch lynchen. Wenn der noch so weitermacht wie bisher, die werden ihn aufhängen. Die werden ihn köpfen. Paulus muss sofort wie möglich schnell weg von hier. Und bei Nacht und Nebel haben sie ihn in einem Korb hin aus der Stadt gebracht. Und jetzt, Bruder, jetzt gehst nach Tarsus. Weißt du, wo Tarsus ist? Das ist seine Heimat. Jetzt gehst dort. Und jetzt gehst nach Tarsus. Jetzt bewährst du dich doch mal. Und Paulus ist nach Tarsus gegangen. Der ist nicht irgendwo sich rumgetrieben. Er ist nach Tarsus gegangen, nach Hause gegangen. Wo ist zu seiner Familie? Und dort hat er das Christentum ausgelebt. Das, was er alles in Damaskus erlebt, erfahren hat. Und was die Brüder gesagt haben, geh nach Tarsus. Und so ist er gewachsen. Wo hat sich Jesus bewährt? Jesus hat 18 Jahre mindestens, 18 Jahre in Nazareth sich bewährt, in seine Fußspuren zu gehen. Wenn du Christ sein willst, musst nicht auf die Bibelschule gehen, sondern geh nach Hause, nach Tarsus, nach Nazareth, in die Werkstatt von deinem Daddy oder Mutter Maria. Einfach dort arbeiten, bewähr dich dort zu Hause. Christen müssen sich zu Hause bewähren und dann können sie Gott dienen. Und dann war er in der Wüste Arabiens irgendwann mal für 3 Jahre. Du siehst, wie viel Zeit es vergangen ist, bevor Paulus von seiner Bekehrung bis zu seiner Aussendung, wo der Heilige Geist sagt, sondert mir aus, es vergehen Jahre. Dann holen ihn Brüder wieder in die Gemeinde zurück, in den Fußspuren Jesu gehen. Heißt es, vom Herrn sich leiten zu lassen, und zwar auch die Brüder, die vom Heiligen Geist sind. Du kannst nicht alle Brüder als Brüder nehmen. Weißt du, wir haben so viele blinde Blindenleiter und die verführen die Menschen. Tut mir leid, ist es so im Reich Gottes, ich würde mich nicht von jedem leiten. Aber Paulus wusste, dieser Ananias, der hat den Heiligen Geist. Der kam und sagte, der Herr, der dir erschienen ist, hat mich zu dir gesandt, dir das und das zu sagen. Und ich kann mir vorstellen, als er dann in Tarsus war, als dieser Barnabas zu ihm kam und sagte, Bruder, der Herr schickt mich zu dir. Wir brauchen Mitarbeit in der Gemeinde in Antiochien. Wir brauchen Mitarbeit. Möchtest du nicht mit uns mitdienen am Wort? Weißt du, Gott hat so viel Gnade an dir geschenkt. Gott hat dich errettet. Und dieser Barnabas war ein Levit, ein Priestersohn. Und er geht mit Liebe auf den zu und bringt ihn mit in die Gemeinde in Antiochien und die dienen dem Herrn. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, nachdem sie Gott gedient haben, zu Hause und in der Gemeinde, sondert mir aus. Die Männer, die ich da auserwählt habe für die Missionsarbeit. So geschieht die Nachfolge, Verwirklichung Jesu, Verkörperung Jesu. Und ich bin ergriffen vom Herrn. Nicht, dass ich ergriffen hätte, ich bin ergriffen, sagt Paulus. So, er musste sich von den Brüdern was sagen lassen, was zeigen lassen, sich führen lassen. Sonst hätte er das nicht überlebt, sonst hätte er seine Vision nicht erfüllen können, die Gott in sein Leben gegeben hat. So viele Menschen, ich höre nur auf den Heiligen Geist. Nein, du kannst nicht nur auf den Heiligen Geist hören. Du brauchst gesegnete, gesandte, gesalbte Brüder, die dir das Wort nahe bringen, die das predigen, die nicht aufdringlich sind, die in voller Liebe die Wahrheit vermitteln. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. So, jetzt merkt er plötzlich, mit diesen Leuten hier, die meinen gut mit mir, ich muss Damaskus verlassen. Das sind ja Heuchler hier, diese frommen Leute, wir müssen auch von Heuchlern erlöst werden. Jetzt, guck mal, die Erlösung ist so tiefgreifend. Da ist zuerst mal die Sünde, dann sind die falschen Vorstellungen und dann sind die Heuchler. Du musst von den Heuchlern erlöst werden. Die wollen dich kaputt machen, diese Heuchler. Und jetzt beginnt eine Phase in seinem Leben des Paulus. Weißt du, er soll ja Gottesknecht sein, aber der Gottesknecht nach Jesaja 53 ist der leidende Knecht, der leidet. Und Leiden ist nicht ein populäres Thema. Und für Paulus ist eigentlich, was jetzt kommt, nur noch Leiden. Und das ist in Fußspuren Jesu gehen. Leiden. Nicht nur Halleluja. Nein, wir rühmen uns der Trübsal sogar. Steht in der Bibel einmal. Weißt du, man spricht lieber über Wohlstand, über Segen, über Triumph. Aber der größte Sieg, den du erringen kannst, ist im Leiden. Jetzt habe ich die Krankheit überwunden. Jetzt habe ich die Schwäche überwunden, die Entmutigung überwunden. Weißt du, was das bedeutet? Die Kritik hinter mir. Den Satan hinter mir. Das ist Triumph. Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Ohne Arbeit kein Wohlstand. Ohne Kreuz keine Krone. Ohne Krankheit keine Gesundheit. Das müssen wir verstehen. Und Gott lässt zu, diese Dinge, damit wir diesen Herausforderungen begegnen und dann triumphieren können. Und das ist Bewährung im Glauben. Und das ist den Weg, Jesus zu gehen. Jesu Sieg kam durch das Kreuz. Weißt du, jetzt haben wir Fußballspiele. WM. Ich finde es Dummheit, diese ganzen Spiele in aller Liebe. Weißt du, was das ist? 22 Leute, die kämpfen, die ringen, die spielen. 20, 30, 40, 50.000 gucken zu, jubeln zu. Wir haben gesiegt. Quatsch. Nur die da unten an der Arena, die haben gekämpft und die haben gesiegt. Die sind dreckig, staubig, verrenkt, zerschlagen. Die haben gesiegt. Aber das ist doch Dummheit. Der hat da nicht kämpft, weiß nur zuschauen. Und wir haben so viele religiöse Zuschauer. Auch in einem geistlichen Leben. Wir haben gesiegt. Nein. Weißt du, Gott braucht keine Fans. Oder Nörgler. Die hinter, guck mal jetzt, die Engländer gehen heim, die gehen heim. Viele, die jubeln und Fahnen schwenken, verstehst du? Gott braucht das nicht. Gott braucht Leute, die in die Arena gehen und spielen und kicken. Das ist Kampf. Aber nicht die Zuschauer. Oh, Halleluja. Nee. In Wirklichkeit tatsächlich zählt nur, der mit Schweiß und Staub und Blut verschmiert ist, der Fehler macht, der daneben liegt, sogar vielleicht Eigentore schießt. Verstehst du? Genau das ist es, der immer wieder versagt. Aber die haben gekämpft. Und die können nach Hause gehen. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben unser Bestes gegeben. Weißt du, der nicht gekämpft hat, der redet nur von, wie ein Blinder von der Farbe. Sieger sind Überwinder. Und die haben wirklich gerungen und gekämpft. Wirklich hart gearbeitet. Wirklich alles investiert, alles gegeben. Wenn ich so manchmal nur sehe und zwischendurch mal höre, sie haben alles gegeben bis zum Letzten. Bis sie fast tot umfielen. Das ist nämlich der Kampf des Glaubens. Sich wirklich aufgeopfert für eine Sache und trainiert und trainiert und trainiert und trainiert. Nur für 90 Minuten. Und der darf triumphieren und der darf sagen, ich habe gekämpft und alles andere sind Schwätzer. Und deshalb haben wir so viele Schwätzer, Fußballnarren, Christennarren. Verstehst du, wir haben, nein, erst wenn du gekämpft hast in der Arena, unten am Boden, im Stadion, du weißt, was du gewagt hast, du weißt, was du verloren hast und du weißt, was du gewonnen hast. Die meisten Menschen wissen nicht, was das Gefühl des Sieges und des Triumphes ist oder noch der Niederlage ist. Wenn du nicht gekämpft hast, weißt du nicht, hast keine Ahnung, was das alles ist. Man muss persönlich sein, nicht nur so ein bisschen sich anmalen und ein paar Federn als Kopfschmuck. Nein, wir müssen dabei sein. Kampf, das erfordert Soldaten. Braucht Soldaten, die ihr Bestes geben, den Befehl ausführen. Und so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, sagt der Herr, in die Arena, nach Golgatha, nach Gethsemane. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Weißt du, was das heißt? Zeig die Zähne den Wölfen, dass du auch bissig bist. Die sollen wissen, dass du auch Zähne hast, dass du auch widerstehen kannst. Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Du musst wissen, wer dein Feind wirklich ist. Und Jesus wusste, wer sein Feind ist, nicht die Menschen. Wir kämpfen nicht gegen die Menschen, liebe Leute. Wir kämpfen gegen Geister, Fürsten, Mächten und Gewalten und Fürstentümer, die unter der Luft herrschen. Viele kämpfen gegen die Falschen eigentlich und verschwenden ihre ganze Energie und Kraft und wundern sich, wenn sie erschöpft sind, ausgebrannt, ausgelaugt sind, weil sie gegen die Falschen gekämpft haben. Beim Militär gibt es ein Kommando, ein Befehl. Das geht in eine bestimmte Ordnung, das wird so gemacht und da gibt es kein Wenn und oder vielleicht. Und eine Armee ist ganz was Wichtiges, was nicht passieren darf. In der Armee darf es keine Panikmache geben. Weißt du, der Teufel versucht durch Panikmache, die Diener Gottes, die Knechte Gottes, die Arbeiter Gottes, die Kinder Gottes kaputt zu machen, durch Panikmache. Lass dich vom Teufel nicht in Panik bringen. Und das ist, warum viele Christen schwach sind. Sie glauben jeden dummen Geschwätz. Und lassen sich verunsichern. Lass dich nicht in Panik bringen. Glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. In einer Armee gibt es ganz strikte Befehle. Hört nicht hin. In der Bibel haben wir solche Beispiele. Ich habe nicht die Zeit, darüber zu predigen. Hör nicht hin, was dieser Assyrer, dieser Feldherr, dieser Schabernack sagt. Hört nicht zu. Du sollst nicht alles zuhören und allem zuhören. Steh drüber, hinweg. Wahre Jünger Jesu, gehen die Fußspuren Jesu. Die Leute, die nicht wollten, ist Jesus weitergegangen. Der hat es stehen gelassen. Hart für manche Leute. Jesus hat keine Hausbesuche gemacht, ist niemand nachgefahren, Jesus ist niemand nachgelaufen. Der reiche Jüngling, guck mal, so ein Fisch lässt es laufen, der so Vermögen hat. Verstehst du, wir können das ganze Geld gebrauchen für die Mission. Der sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Und er geht traurig davon. Die Jünger sagen, ja, lasst uns nachgehen vielleicht. Also es ist schwer, ins Reich Gottes zu gehen. Jesus ist nicht diesem reichen Jüngling nachgelaufen. Nicht jetzt. Johannes 12, Vers 24 und folgende Verse. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Seid meine Nachfolger, so wie ich das, den Willen Gottes tue, sagt der Herr. So seid mein Nachfolger. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Hast du es gehört? Du wirst es verlieren, du wirst alles verlieren. Die werden sich abwenden von dir. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Ganz schwierige Stelle. Liest sich leicht, aber ist schwierig auszuleben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, soll mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird auch mein Vater ehren. Also, wer mir nachfolgen will, der muss in meine Fußspuren gehen. Genau das Gleiche tun wie ich. Du musst das Gleiche wollen und das Gleiche vollbringen. Du musst genau wissen, wer und was war Jesus. Was hat er wirklich gewollt? Er wollte dem Vater gefallen und nicht der Gesellschaft. Er wollte dem Reich Gottes dienen und nicht Israel und dem römischen Imperium oder sonst irgendjemand. So, ein paar Sachen ganz schnell. Jesus war ein ganz normaler, gesunder Mensch, eine ausgewogene Persönlichkeit. Er war mit beiden Beinen in dieser Welt. Er war kein Verrückter oder Überspannter oder Bigottischer. Ich bin im Geist. Also kann ich mir Jesus nicht vorstellen, dass er im Geist wandelte. Verstehst du? Die Leute glaubten, das wäre ein Geist, der ihnen auf dem Wasser kam. Aber Jesus wandelte nicht im Geist. Er war ganz normal. Geschwister, und das ist Wandeln in seine Fußspuren. Stinknormal sein. Ganz normal. Nicht überspannt und übertrieben. Er war kein fehlentwickelter, psychisch kranker, überspannter Mensch. Auch kein Superstar. Ich, der Herr, der Allmächtige. Nein. Er wurde an Gebärden erfunden wie du und ich. Jesus war ganz normal. Ein Mensch, wie Gott ihn haben wollte. Nur ohne Sünde. Er hat sich selbst nicht verwirklicht, sondern hat versucht, immer wieder Gott zu verwirklichen. Das ist in den Fußspuren des Vaters zu sein. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Sogar als Zwölfjähriger ist er im Tempel. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Jesus hat nicht Mitleid gesucht, als sie ihn beweinten. Unser Jesus, unser Herrgott, haben sie jetzt gehängt. Nein, er sagt, beweint nicht mich, sondern beweint euch und eure Kinder. Ihr seid das Problem. Wegen euch bin ich hier. Beweint nicht mich, sondern euch selbst. Er war nicht selbstsüchtig, erregte kein Mitleid, war nicht gleich beleidigt oder gekränkt, nahm die Menschen nicht so wichtig. Er hat die Menschheit erlöst, aber er hat die Menschen nicht, was die da sagen. Er wusste, was in den Menschen ist, dass das alles Lügner sind. Er nahm die Menschen nicht so wichtig. Pilatus, oder vor Herodes steht er, sagt er gar nichts. Verstehst? Man müsste ja vor einer Autorität gehorchen, aber der Herr Jesus hat nicht dieser Autorität sich unterworfen. Er sagte, was willst du? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Knechte oder meine Jünger streiten. Er war selbstlos bei der Verhaftung. Nehmt mich und lasst diese gehen. Das ist Jesus nachfolgen. Nehmt mich und lasst diese gehen. Jesus war ein Dulder, ein Duldender. Er trägt alles mit Gelassenheit. Satan hinter mir. Schau nach vorne und nicht nach hinten. Er lässt alles zu. Das ist in Jesu Fußspuren zu gehen. Ach, wenn der Herr das will, soll es geschehen. Nicht mein, sondern dein Wille. Er lässt mit sich machen, was sie machen wollen. Gerade auf dem Weg in der letzten Lebenswoche seines Lebens. Macht, was ihr wollt. Ich kann sowieso mir das Leben nicht nehmen. Mein Leben ist in der Hand Gottes. Und niemand kann mich aus der Hand Gottes reißen. Er war ein Dulder. Er wusste, die können sich abstrampeln, so viel sie wollen. Sie können schimpfen, so viel sie wollen. Sie können nicht mich verhindern, das zu sein, was ich bin. Und er wusste, das muss ich alles durchmachen, durchlaufen, erleiden. Weißt du, ich sehe manchmal unser Leben als einen Hindernislauf. Weißt du, was es ist? Darüber, da, verstehst du, ein Hindernislauf. Unser Leben ist voller Hindernisse. Er war der Diener Gottes. Er trägt alles, er leidet alles, lässt mit sich machen. Bist du auch so einer? Lässt du dir alles gefallen? Sollen sich Christen alles gefallen lassen? Weißt du, wenn du weißt, es ist von Gott, dann solltest du Gott gehorchen und dir gefallen lassen. Aber du bist nicht Fußabstreifer. Du bist nicht Fußabstreifer von X und Jedermann und so weiter. Weißt du, der Jude sagt, wir Juden beugen unsere Knie vor Gott und sonst vor niemand. Das muss dir ganz klar sein. Du beugst dich vor Gott. Und wenn du weißt, das hat der Herr zugelassen, dass er mich mit Dreck bewirft, wie David einmal, dass eines der Söhne Nachkommen Sauls mit Dreck beworfen, ja, vielleicht hat Gott ihm geboten, das zu tun. Wer weiß es, dass er mich mit Dreck bewirft? Bedauere dich nicht. Nimm dich nicht so ernst. Nimm das alles nicht so persönlich. Es ist sehr wichtig, dass du die Dinge des geistlichen Lebens, was so von Gott aus geschieht, dass du es nicht also gleich persönlich nimmst. Mich haben sie beleidigt. Mich haben sie gekränkt. Mich haben sie zurückversetzt. Mich haben sie nicht beachtet. Mich haben sie nicht ernst genommen. Auf mich haben sie nicht gehört. Weißt du, was das ist? Du bist noch ein Egoist und brauchst die Erlösung. Jesus hat nicht geklagt, sich beschwert. Bei ihm soll das auch, bei Gott höchstens. So, ein deutliches Zeichen, dass du frei bist von Selbstsucht ist, dass du nicht mehr dich beschwerst, dich beklagst. Oh Gott, die setzen mir so zu, die grüßen mich nicht mehr, die lieben mich nicht mehr, die unterstützen mich nicht mehr, die helfen mir nicht mehr. Weißt du, Gott will, dass du unabhängig wirst von Menschen und abhängig von Gott. Das war Jesus. In den Fußspuren Gottes gehen, Jesu gehen. Wenn Gott dich liebt und führt und leitet und so weiter, dann bist du überall geborgen, bist überall sicher. Jesus liebte seinen Vater über alles und er redet nur von ihm. Sein Herz war so voll von Gott. Ach, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist wahres Christentum. In den Fußspuren Jesu zu wandeln heißt, in der Liebe zu wandeln. In der Liebe zu wandeln. Nicht nur in der Gerechtigkeit. So viele Menschen sind selbstgerecht, aber nicht in der Liebe. Und Gerechtigkeit und Liebe ist so manchmal so zweischneidiges Schwert. Die Füße waschen, Johannes 13, tut, was ich getan habe, wie ich gelebt habe, tut das. Er steigt als Sklave, muss vorstellen, der König aller Könige nimmt eine Schürze und fängt an, die Füße zu waschen, als Sklave, das ist Sklavendienst. Er war nicht zu schade, den Jüngern die Füße zu waschen, dass er Petrus sagt, Herr, nein, du wäschst mir nicht die Füße. Dann sagt er, wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Die Liebe Gottes, die muss erlebt, ausgelebt und vorgelebt werden. Die Liebe Gottes. Und die fängt ganz unten am Boden, bei den Füßen. Johannes 13, Vers 1. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Die Liebe bis zur Vollendung. Und die hört auf erst bei der Fußwaschung. Gott, der Schöpfer, dient seinen Geschöpfen. Beugt sich und wäscht ihnen die Füße. Und lass es in Jesu Fußspuren gehen. Nicht so schade sein, wenn du deinem Bruder, deiner Schwester vielleicht den Hintern abputzen musst. Verstehst? Ich werde nie vergessen, wir hatten einen Heilbronner Bruder, der wollte Jesus dienen, und dann hat er jemanden bekommen zu Besuch, dem ist Speichel aus dem Mund gelaufen, der musste den Mund abputzen und weiß, krank ist er, gleich schwer krank geworden. Dann sagt er, da habe ich zum ersten Mal gelernt, zu dienen in der Liebe, Speichel abputzen. Ich habe gedacht, das ist unter meiner Würde. Wenn du Jesus nachfolgst, musst du Dinge tun, die unter deiner Würde sind. Füße waschen, Speichel abputzen, den Hintern abputzen. Hört mal, was ist. Das ist der Dienst der Nachfolge in Jesu Spuren. Und das ist, wie den Menschen geholfen werden kann. Und dann hat er mir erzählt, dieser Bruder, weißt du, das Schönste war, diesem Bruder einen Kuss zu geben, wo der Speichel vorher aus dem Mund gelaufen ist. Das ist eine Überwindung. Und das ist Überwinden. Nicht nur, ich habe Sieg in dem Namen Jesus. Nein, dreckige Arbeit erledigen und dann noch den Kuss dazu geben. Er liebte sie bis zum Ende. Liebe geht bis zum Letzten, bis zum Äußersten. Und wenn Gott dich hinstellt, jemanden zu lieben, dann hör nicht mehr auf zu lieben, dann mach bis zum Schluss. Bis zur Vollendung. Nimm die Schürze, den Arbeitskittel, Arbeitsanzug, Blaumann oder wie hieß das Ding früher, und mach weiter und diene weiter. Er stieg herab bis zur äußersten Tiefe, bis nicht mehr tiefer ging, die schmutzigen, dreckigen, stinkigen Käsfüße zu waschen. Ja, denk nicht, dass das heilige Füße waren. Die Apostel, die sind durch staubige Straßen von Palästina gelaufen. Weißt du, damit die Leute zum Tisch zugelassen werden, am Tisch Gottes. Und es ist so wichtig, die Füße zu waschen, den Menschen zu dienen. Das Vorrecht, das dürfen wir wirklich ernst nehmen. Es gibt natürlich Menschen, die wollen nur für Gott beschäftigt sein und Gott dienen. Hier hat Jesus gedient, im Kleinen, im praktischen Bereich. Hat sich um diesen Kleinkram gekümmert, um die Füße. Linker Fuß, rechter Fuß. Ich kenne Christen, die haben diskutiert, soll man nur einen Fuß waschen, soll man den linken Fuß waschen oder den rechten Fuß waschen. Weißt du, die Leute streiten sich über das Kaisers Bart. Wenn schon, dann alles oder gar nichts. Lasst uns Gott dienen. Die Heiligkeit Jesu, die ewige Liebe, berührt auch die Füße. Und Judas, das ist interessant, Judas Ischariot, wo war er? War er bei der Fußwaschung dabei? Er hat Jesus nach ganz anderen Kriterien beurteilt, nach Macht. Also der König erniedrigt sich da. Der König erniedrigt sich da, dient wie ein Sklave. Nein, die Liebe herrscht nicht, die Liebe dient. Lasst uns in Jesu Fußspuren gehen. Und Judas war das Geld wichtiger als Dienen. Weißt du, Menschen kommen und fragen, was verdient man dabei, wenn man Gott dient oder das macht und jenes macht? Was springt dir dabei raus? Eigentlich springt nicht viel raus. Eigentlich muss ich noch investieren. Wenn du Gott dienst, musst du mehr investieren, als dass dir was rausspringt. In Jesu Fußspuren gehen. Jesus geht seinen Weg weiter, auch wenn Judas ihn verrät. Weißt du, und da, jetzt kommen noch ein paar Punkte. In Jesu Fußspuren zu gehen, du wirst verraten. Du wirst verraten von deinen liebsten Menschen, dem du sehr viel vertraut hast. Und Judas ist verraten worden. Weißt du, Judas hat sich verhärtet, sich verstockt und hindert sogar und bringt alles noch, macht alles noch schlimmer. Und Jesus liebte auch den Judas und küsst noch den Judas, diesen Judas Ischariot, seinen Verräter. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, Johannes 13, 15. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Küsst den Judas. Jesus war berufen, herunterzusteigen, und glaub nicht, dass du was Besseres bist. Du musst auch die Leiter von der ersten Sprosse bis hinauf hochklettern, um aus dieser Höhle gerettet zu werden, nach oben gebracht werden. Und du weißt, was für eine Investition das ist, aus der tiefen Tiefe herausgeholt zu werden. Jesus war bereit, Ablehnung zu akzeptieren. So viele Menschen haben mit Ablehnung zu kämpfen. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir im christlichen Leben lernen, abgelehnt zu werden. Weißt du, du kriegst Kraft von Gott und du wirst reich belohnt für die Ablehnung. Je mehr die dich hier verachten, verspotten, desto größer wird deine Krone. Und desto mehr Perlen hast du an der Krone. Weißt du, wir werden abgelehnt vom Staat, vielleicht vom Partner, vielleicht von Kindern, von der Gemeinde, von der Gesellschaft. Aber was soll's? Gott liebt mich. Gott kennt mich. Ich bin in seiner Hand und niemand wird mich aus seiner Hand reißen. Abgelehnt vom Leben. Du kriegst nicht das, was du könntest. Du könntest eigentlich viel mehr, aber du kriegst nicht die Stelle. Abgelehnt vom Arbeit, von der Gesellschaft. Du bekommst nicht das, was dir zusteht, was du verdient hast, was du wert bist. Du musst dich unter Wert verkaufen. Abgelehnt. Und damit zurechtkommen, hier in diesem Leben zurechtkommen. Das ist in den Fußspuren Jesu zu gehen. Bist du bereit, isoliert zu werden? Plötzlich alle bauen so eine Mauer um dich herum, wollen mit dir nichts zu tun haben. Bist du bereit, mit Ablehnung zu leben? Abgelehnt von seiner Familie? Guck mal, der Herr Jesus hat das gelernt. Er hat nicht gepredigt, Leute, irgendetwas. Nein, er hat vorgelebt. Seine Brüder, seine Freunde sagten, du bist verrückt. Du begibst dich in Lebensgefahr. Du bist wahnsinnig. Weißt du, was das bedeutet? Du gehörst in eine Psychiatrie. Das haben sie von Jesus gesagt. Aber Jesus hat sich nicht gestört. Dann sagt er, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder, wer ist meine Schwester, die den Willen Gottes tun. Abgelehnt, wie auch immer. Also das heißt also, jetzt fang an mit Ablehnung zu leben. Ablehnung ist ein Geist, ein Dämon, der in deinem Kopf sich drin festsetzt. Niemand mag mich, niemand liebt mich, niemand versteht mich, niemand kümmert sich um mich. Ich bin gar nichts. Und genau da heißt es, jetzt überwindet diesen Dämon, diesen bösen Geist, diesen pessimistischen Geist. Gott hat mich gewollt. Wenn du da nicht aufpasst, da gibt es psychische Störungen in deinem Leben. Verdränge das nicht. Sag, lieber Gott, mich mag niemand, aber du magst mich. Halleluja. Du verstehst mich, Vater im Himmel. Und so überwindest du Konflikte, Misserfolge und was auch sonst noch in deinem Leben ist. So wirst du aus Versager, Sieger, die mögen mich nicht. Ist doch egal, ist so gut, dass sie mich nicht mögen. Deshalb kann ich mich viel mehr mit Gott jetzt investieren und Gott hingeben und sagen, Vater, ich liebe dich über alles in der Welt. Johannes 20, Vers 25, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen, zum Thomas hier. Und er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand nicht in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Weißt du, die Jünger haben den Thomas akzeptiert als ihren Bruder und er hat gesagt, ich kann nicht glauben. Und Geschwister, auch das gehört dazu, dass du auch die akzeptierst, die nicht glauben können. Die wollen, die würden gerne glauben, aber die können es nicht. Ablehnung ist ein Test für dich. Du warst nicht dabei, als der Herr erschien, als der Herr den anderen begegnet ist und sich den anderen offenbart hat. Ich kann es nicht glauben. Und solange du nicht deinen Finger in seine Wunden steckst, solange du nicht diese körperliche Berührung mit dem Herrn hast, der hat der Thomas verloren, kannst du nicht richtig glauben, nicht richtig beten. Du weißt gar nicht, was Glaube ist. Wenn ich nicht meinen Finger in seine Wunden stecke, funktioniert mein Glaube nicht. Und das ist so auch. Funktioniert nicht. Und er hat gespürt, ich brauche die Wunden Jesu. Wenn ich die berührt habe, dann weiß ich, mein Herr ist wirklich auferstanden. Er ist da. Und solange du seine Wunden nicht gespürt hast, hast du keinen Durchbruch in deinem Leben. Fehlt etwas Entscheidendes. Und jetzt plötzlich, Thomas sagt, ich kann nicht glauben, ich kann nicht glauben. Sei ehrlich und wahrhaftig und mach dir nichts vor und erzähl den Leuten keine Märchen. Ich bin gläubig. Du bist erst gläubig, wenn der Herr dich gläubig gemacht hat. Wenn der Herr dich gläubig gemacht hat. Und Thomas ist erst gläubig geworden, als der Herr ihm begegnete. Und der Thomas sagt, ich kann nicht glauben. Und wenn du nicht glauben kannst, sag dem Herrn Jesus, dass du nicht glauben kannst. Du willst, aber du kannst nicht. In den Fußspuren Jesu gehen. Und plötzlich steht der Heiland da. Thomas, komm mal her. Leg deinen Finger hier in meine Seite. Und weißt du, was da passiert? Da brauchst du kein Seminar über Anbetung und Lobpreis. Da brauchst du keine Aufklärung über irgendetwas. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott, du siehst, wenn du deinen Finger in seine Wunden legst, in seine Fußspuren legst, da ist der Glaube wieder da. Das spürst du. Und was du brauchst, ist eine extra Begegnung vom Herrn, eine extra Berührung vom Herrn. Deinen Finger und deine Wunden und in seine Wunden legen. Berühr ihn. Aber um Jesus zu berühren, brauchst du eine Einladung von Jesus selbst. Versteht ihr mich? Nicht, wer möchte zum Altar nach vorne kommen. Der Heilige Geist muss in dir wirken. Komm nach vorne und berühr mich. Und Geschwister, das ist, was ich hier sagen möchte. Jesus hat nichts von sich aus getan. Er hat immer getan, was vom Vater war, was vom Heiligen Geist war, was vom Wort Gottes her war, auf das erfüllt wurde, was die Schrift gesagt hat. Nichts von sich selber tun. Und das Heil kann dir niemand vermitteln. Der Herr muss selber vor dir stehen und sagen, Petrus, leg, oder Thomas, leg deinen Finger hier. Komm, und plötzlich kommt der Finger da hinten raus. Das ist es, mein Herr. Durch deine Hand ist ein Nagel gegangen. Und das ist Offenbarung pur. Das ist, was einem die Augen öffnet. Das ist, was den Unglauben wegnimmt. Und warum so viele nicht glauben können, sie haben keine persönliche Berührung mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist gehabt. Und das alles im Jüngerkreis. Thomas hat eine Krise erlebt. Weißt du, Thomas will mit Jesus gehen. In Johannes 11, Vers 16. Weißt du, Thomas will Jesus ganz nachfolgen. Und der Teufel sieht, dass du Jesus nachfolgen möchtest. Und deshalb stürzt er dich in eine Krise. Du willst Jesus Weg gehen. Da sprach Thomas zum Herrn Jesus und zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Lass uns mit ihm gehen, dass wir sterben. Er war bereit, so wie Petrus, auch wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Lass uns mit ihm gehen, dass wir sterben. Er hat sogar andere ermutigt, lass uns mit ihm gehen. Und die Erschütterung kommt. Und Geschwister, und ich möchte die Wahrheit sagen. Die Erschütterung kommt immer dann, wenn du einen ganzen Weg mit Jesus gehen willst. Die kommt. Wenn du aufs Ganze gehst, wenn du radikal wirst, lass uns mit ihm gehen, auf dass wir sterben. Das hat der Thomas gesagt. Und jetzt war er so radikal. Und jetzt kommt der Teufel, der sagt, ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Den haben sie gehängt, mich nicht. Und es geschieht. Und den erschütterten Jüngern, Jesus sieht, sie haben sich total ihm zur Verfügung gestellt. Und wenn alle dich verlassen, ich nicht. Deshalb hat sich der Herr gerade diese Jünger als sie angenommen, die so aufs Ganze gegangen sind. Und die haben es nicht geschafft, in ihrem Fleisch, in ihrer Kraft. Jesus nachzufolgen, du brauchst die Gnade Gottes. In aller Wahrheit, in aller Liebe. Weißt du, ihm die Treue zu zeigen, kannst du nur, wenn er dir gnädig ist. Thomas, komm her. Du willst dich hingeben. Du willst aufs Ganze gehen. Das ist deines Herzens Wunsch, aber du kannst es nicht. Wir werden alle erschüttert, gerade auf diese Art. Wenn du Jesus nachfolgen willst, in seine Fußspuren gehen willst, da wirst du genau das Gleiche durchleben, was Thomas durchlebt hat, was Petrus durchlebt hat. Die ernsten Christen machen oft schwere Glaubenserschütterungen und Krisen durch. Ihnen bleibt nichts erspart. Sie müssen buchstäblich durch die Hölle gehen. Entschuldigung, aber so ist es. Satan greift sie besonders an. Du willst dem Herrn ganz dienen. Und jetzt bist du fix und fertig. Jetzt, Thomas, wo bist du? Ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Es sei denn, ich lege meinen Finger in seine Seite wieder. Gerade der Thomas. Und du siehst, gerade der Herr ist gnädig diesem Thomas und barmherzig. Thomas geht auf Nummer sicher. Jetzt mache ich nicht mehr solche Sprüche. Wenn der Herr mir nicht hilft, schaffe ich es nicht. Er weiß ganz genau, was ich durchgemacht habe, was ich alles erlebt habe, wie erschüttert ich war. Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Und jetzt steht er vor dem Herrn. Es ist der Herr. Sein Fleisch. Seine Wunde. Wir haben wie Thomas ein Recht, dass Jesus sich uns selbst zeigt. Verstehst du mich? Dass uns selbst begegnet. Hinter verschlossenen Türen. In der Kammer. Wenn du ganz allein bist. Weißt du, dass du plötzlich da bist und sagst, ich will mal zugucken, was die da machen. Und plötzlich begegnet der Herr nicht den anderen, sondern speziell dir, ganz persönlich. Thomas macht seine eigene Erfahrung mit Jesus, dem Auferstandenen. Er braucht einen Berührungspunkt für seinen Glauben, seine Wunden. Nicht seinen Heiligenschein, seine Wunden. Das ist, was Gottes Offenbarung bringt. Nur dann kannst du ein Zeuge Jesus sein. Ich war in Madras, wo der Thomas angeblich ermordet worden ist, auf diesem Thomasberg, Thomaskirche. Thomas ist ein großer Zeuge gewesen für Jesus, aber er hat Jesus erlebt. Du kannst nur ein Zeuge Jesu Christi sein und Jesus Christus dienen, bis nach Indien, Cochin und Madras und sonst noch wo, diesen Weg, wo lauter spirituelle Menschen sind. Du kannst die Menschen nur überzeugen, wenn du selbst Gott begegnet bist, dem Auferstandenen. Mein Herr und mein Gott, Johannes 20, 28. Erst das bringt ihn zu dieser festen Überzeugung. Diese Dinge, dieses intime, persönliche Berühren des Herrn, plötzlich steckt er seinen Finger rein. Der Herr ist es. Der Herr. Und das ist tiefen Erfahrung in Jesus. Er macht tiefen Erfahrung in Jesus. In seine Seite legt er seine Hand rein. Du musst vorstellen, er spürt den Herzschlag. Die Seite ist noch nicht verwachsen und verheilt. Er spürt das Herz Jesu. Und wir müssen das Herz Jesu spüren, damit wir seine Zeugen werden. Er ist für uns verwundet, er ist für uns zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn und durch seine Wunden sind wir geheilt. Thomas ist durch die Wunden Jesu wieder zum neuen Glauben gekommen. Und das ist Heilung, innere Heilung. Die Menschen brauchen nicht so sehr die äußere Heilung, die brauchen vielmehr die innere Heilung. Wenn die innere Heilung da ist, wird die äußere Heilung von selbst kommen. Da musst du gar nicht darum beten. Wenn die innere Heilung da ist, die meisten Leute haben einen inneren Knacks, sind innen drin zerbrochen, erschüttert, durch Ablehnung und was weiß ich, durch alles, was ich vorhin gesagt habe. Und es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir wissen, der Herr ist uns vorausgegangen in allen Dingen und er erwartet uns schon. Der erwartet uns schon in dem Moment wie der Thomas hier, dass wir kommen und sagen, ich kann nicht glauben, es sei denn. Ich kann nicht glauben, es sei denn. Und das ist so ein Zeichen. Und daran werde ich morgen und am Sonntag weitermachen. Es sei denn, wir brauchen eine Begegnung vom Herrn, eine Berührung vom Herrn. Oh, das ist es. Das ist es. Ein Zeichen von Gott. Das ist eine Kleinigkeit. Weißt du, die anderen haben das gar nicht so groß, so wichtig gesehen. Aber für Thomas, zwar die Erlösung, das war der Schlüssel. Und wir brauchen so Schlüsselerlebnisse. Wir brauchen so Schlüsselerlebnisse, damit wir aus unserem Tief rauskommen. Der Herr hat alles für uns getan. Wir müssen jetzt nur noch kommen und das annehmen. Weißt du, einfach uns einbringen. Gott ist da und Gott will uns begegnen. Preis Gott. Er ist uns vorausgegangen. Und weißt du, jetzt müssen wir wie im tiefen Schnee in seine Fußspuren gehen. Wie im tiefen Schnee. Weißt du, was das heißt? Darauf achten, nicht, dass ich noch austreten muss. Oder ich muss aufpassen, ist das wirklich sein Fuß? Ist es sein Weg? Oder ist jemand anders daneben gelaufen? Du kannst auch durch falsche Spuren verführt werden. Auf die falsche Fährte gebracht werden. Und der Teufel versucht auch, das ist ja wie Jesu Füße, wie Jesu Schritt, wie Jesu Weg. Nein. Du musst genau wissen, das ist der Weg des Herrn für mein persönliches Leben. Und wenn du das nicht weißt, das ist der Weg des Herrn für mein persönliches Leben, du wirst immer verführt werden. Du brauchst diese innere Gewissheit des Glaubens. Das ist es. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und was hat der Hiob gesagt? Bisher hatte ich von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wir brauchen die Offenbarung des Herrn, so wie der Thomas, wie der Hiob, wie Petrus und wie alle anderen auch. Und dann gehen uns die Augen auf, mit geöffneten Augen leben und die Fußspuren sehen, ein Schritt nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Nichts überspringen. Geschwister, noch ein ganz schnell nur ein Einschub noch. Es ist so wichtig, bei Jesus nichts zu überspringen. Immer den nächsten Schritt und immer wieder fragen, Herr, was ist der nächste Schritt in meinem persönlichen Leben? Dir nach. Wir folgen dem Lamm, Jesus Christus. Und sie folgen dem Lamm, wohin er hingeht und wohin er uns führt. Aber was ist der nächste Schritt? Bitte Gott, dass er dir heute oder in den nächsten Tagen zeigt, was ist der nächste Schritt für mein persönliches Leben, in meinem geistlichen Leben. Lass uns aufstehen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns auf rechter Straße führst, um deines Namens willen, Schritt für Schritt, Erfahrung um Erfahrung, Erkenntnis um Erkenntnis, Herr, von Gnade zu Gnade, wir werden geführt von deiner mächtigen Hand und ich preise dich und rühme dich, dass du meine Geschwister und mich führst und dass wir wirklich von dir geleitet werden. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Der Geist Gottes leitet uns in den Weg Jesu, verherrlicht den Weg Jesu, zeigt uns den Weg Jesu, verklärt uns den Weg Jesu, die nächste Stufe, die nächste Etappe, den nächsten Schritt. Heiliger Geist, du möchtest meine Brüder und Schwestern auf rechter Straße führen, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Halleluja. Lass uns zusammen beten. Lieber Heiland, nimm unsere Hände und führe uns. Leite uns auf deinen Weg. Wir möchten nur deinen Weg gehen und keinen anderen Weg. Hilf mir, den nächsten Schritt zu tun und in deine Fußspuren zu gehen. Heiliger Geist, hilf mir dabei. Ich brauche deine Gnade. Ohne deine Gnade versage ich. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Amen. Amen.